Das Königreich, das Buch, das übernatürliche, natürliche Buch. Wie ist es möglich, dass ein Buch, das von Menschen gedruckt wird, so verarbeitet ist, dass da innen die pure Wahrheit steht? Genau, das ist die Challenge von heute Morgen. Ich möchte euch in knapp 35 Minuten erklären, wie Gottes Wort zwischen die beiden Buchdeckel reingekommen ist und warum du dem Buch kannst vertrauen. Die Bibel ist einzigartig im Inhalt und in der Entstehung. 40 Verfasser haben daran gearbeitet, über eine Periode von 1400 Jahren. Die Verfasser haben verschiedene Berufe gehabt. Sie sind Fischer gewesen, sie sind Hirt gewesen, sie sind Kriegsführer gewesen, sie sind Ärzte gewesen, sie sind Mundschenk gewesen und sie sind Könige gewesen. Die Verfasser, die Schreiber von dem Buch haben auf 3 verschiedenen Kontinenten gelebt. Und die wenigsten haben jemals überhaupt sich kennengelernt oder ein Wort miteinander gewechselt. Sie haben unterschiedliche Gemütsverfassungen gehabt. Und trotzdem hat es ein Thema, nämlich Gott, seine Gnade und seine Liebe. Und wenn du das Buch liest, dann ist es eigentlich so wie das, da. Seht ihr das? Und die hinten? Das ist ein roter Faden. Und so ist es genau auch mit der Bibel. Wenn du von ganz weit hinten schaust, siehst du nicht viel. Man kann es auch vergleichen mit einem Schneeflöckchen. Es gibt Milliarden und Abermilliarden von Schneeflöckchen. Und es gibt auch Millionen und Abermillionen von Bibeln auf dieser Welt. Und sie beeindrucken dich nicht gross und du wäschst es weg, die Schneeflöckchen, dass du durchfahren kannst mit dem Auto. Wenn du aber so ein Schneeflöckchen annimmst und unter das Mikroskop legst, dann geht für dich eine neue Welt auf. Und ein Wunder entsteht. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Sobald du näher annimmst, wirst du den roten Faden drin sehen. Du wirst Gottes Handschrift in dem Buch hineinsehen. Und du wirst, wie wenn ein Wissenschaftler ein Schneeflöckchen unter einem Mikroskop anschaut, total beeindruckt und begeistert sein. Weil Gott hat etwas Einzigartiges geschaffen. Tun wir mal eine Aufgabe aussprechen. Geben wir heute mal 20 Autoren, 3 verschiedene Kontinente, wo alle ein Interesse haben an Philosophie, an Gott und Religion. Geben wir ihnen doch mal den Auftrag, sie sollen einen Aufsatz schreiben über Gott. Und dann tun wir das einsammeln. Sie können von mir aus auch voneinander abschauen und ein bisschen lesen. Dann werden sie nur noch mehr streiten. Und am Schluss werdet ihr 20 verschiedene Aufsätze haben und die werden in 20 verschiedene Richtungen gehen. Wie ist es möglich, dass, obwohl die Menschen sich nicht gekannt haben, obwohl dass die Menschen total unterschiedliche Bedingungen gehabt haben, ein Buch entstanden ist, wo so ein klarer roter Faden drin ist? Es ist nur möglich, wenn Gott selber seine Hand im Spiel gehabt hat. Kein Buch hat mehr bewegt als die Bibel. Und kein Buch ist leidenschaftlicher verfolgt worden als die Bibel. Zum Beispiel der Voltaire, der 1778 gestorben ist, hat gesagt, 100 Jahre nach meinem Tod wird man die Bibel nur noch vom Museum her kennen. Witzigerweise, bereits 50 Jahre nach seinem Tod hat Genfer Bibelgesellschaft mit seiner Druckpresse in seinem Haus die Bibel hergestellt. Ein sogenannter Mr. Williams, wo ein Forscher ist und hat 42 Jahre mit dem Studium von der orientalischen Schriften verbracht, sagt, stapeln Sie diese Bücher, wenn Sie wollen, auf der linken Seite Ihres Schreibtisches, aber legen Sie Ihre Bibel auf die rechte Seite ganz für sich und in einem weiten Abstand. Denn es ist eine Kluft zwischen ihr und den sogenannten heiligen Büchern des Ostens, ein wahrer Abgrund, den keine Religionswissenschaft überwinden kann. Die Bibel ist das Buch, das seit Jahrzehnten weltweit am meisten verkauft worden ist. Jährlich werden 200 bis 300 Millionen Bibeln verkauft oder verschenkt. Die Bibel ist in 2400 Sprachen übersetzt worden und momentan ist man dran, die Bibel in 1000 weitere Sprachen zu übersetzen. Das ist die Dimension vom Wort Gottes. Jährlich kommen 30 bis 40 Bibelübersetzungen dazu, die fertiggestellt werden. Für die einen werden wir heute sogar noch sammeln, weil wir haben ja unseren Dr. Neukomm in Burkina Faso, der hoffentlich auch bald zu diesen 30 da gehört und eine abschließt. Jetzt wird ja immer wieder gesagt, ja, die Bibel, das kann ja gar nicht gut übersetzt sein, das kann ja gar nicht richtig überliefert sein, das kommt irgendwo von ganz früher und das ist durch so viele Menschen haben durchgegangen. Ich kann nicht glauben, dass das Buch, das ich da heute in der Hand habe, noch irgendetwas damit zu tun hat, von dem Buch, wo damals ursprünglich geschrieben worden ist. Wenn wir doch mal Bibelüberlieferung vergleichen mit anderen antiken Werken, ist ja klar, dass die Genauigkeit von einer Übersetzung, von einer Überlieferung von einem Buch davon abhängt, wie viele Kopien hat man und vor allem, wie nah ist die Kopie von der ursprünglichen Verfasserschaft. Ich gebe euch ein Beispiel. Vom Aristoteles zum Beispiel, der hat so 384 bis 322 vor Christus gelebt, existieren fünf Schriften von seinen best überlieferten Werken. Die älteste von diesen fünf Schriften, die wir noch haben, ist 1100 nach Christus abgefasst worden. Das wären also 1400 Jahre, nachdem der Aristoteles gestorben ist. Und dann hat man einfach nichts. Und dann findet man eine Kopie im 12. Jahrhundert. Was in diesen 1400 Jahren passiert ist, wie die übersetzt worden ist, wie die manipuliert worden ist, keine Ahnung. Ein anderes Beispiel, ein bekanntes Werk, der Gallische Krieg vom Cäsar, 58 bis 50 vor Christus abgefasst. Von dem existieren noch ca. 10 Manuskripte, die gut sind. Und das älteste von diesen 10 Manuskripten vom Gallischen Krieg ist sage und schreibe 900 Jahre nach dem Tod vom Cäsar abgefasst worden. Und kein einziger Geschichtsprofessor oder Geschichtsstudent würde ernsthaft die Historizität von diesen beiden Werken anzweifeln. Und du kannst mir irgendein Werk bringen, sechs vom Homer, sechs andere griechische Werke, die wir heute als Standard annehmen. Und wir machen den kleinen Test und wir werden feststellen, dass die Zeit von der Verfasserschaft bis zu der ersten Abschrift extrem weit auseinander ist. Okay, das ist eigentlich der wissenschaftliche Maßstab, den wir auch bei der Bibel anwenden müssen. Der älteste Text, den wir haben vom Neuen Testament, der sogenannte P52, enthält Teil vom Johannes 18 und der wird datiert auf 100 bis 125 nach Christus. Und somit rückt die erste Kopie, die wir haben, vom Johannesevangelium rund 20 Jahre, also das Evangelium ist geschrieben worden, 90 bis 95, rund etwa 20 Jahre in die Nähe vom Tod von Johannes. Also, da könnt ihr euch selber ausrechnen, trau oder eher an einer dunklen Zeitspanne von 1400 Jahren, wo kein Mensch die Idee hat, was passiert ist. Oder ist echt eher der Text genauer im Sinn vom Verfasser, wo erst 20 Jahre später entdeckt worden ist. Es gibt auch ein Manuskript, das P46, wo man ursprünglich auf 200 Jahre nach Christus angesetzt hat. Aber ein koreanischer Gelehrter, Jung Kyui Kim, der hat herausgefunden, dass ein Manuskript vom Paulusbrief gefunden worden ist und das P46 wird datiert auf 75 bis 100 nach Christus. Wie es auch immer ist, ob man um 50 oder um 100 Jahre streitet, ja oder nein. Was ganz sicher ist, das Neue Testament ist extrem nah die Kopie, die wir haben, bei der ursprünglichen Verfasserschaft und deshalb absolut vertrauenswürdig. Eine andere Frage ist natürlich, wie genau ist denn das überhaupt übersetzt worden? Also wir wissen jetzt, dass die Kopien, die wir haben, die frühesten Kopien, die wir haben von der Bibel, sehr nah sind von dem Moment aus, wo sie geschrieben ist. Die Genauigkeit von einer Bibelübersetzung wissenschaftlich kann man nur so herausfinden, indem dass man möglichst viel von diesen Kopien hat und die Kopien miteinander vergleicht. Angenommen, man hat 10 Kopien jetzt von dem Gallischen Krieg, decken die sich in den Hauptaussagen oder hat es da wirklich grobe Unterschiede? So kann man auch herausfinden, wie ist denn geschafft worden. Das Coolste, was passiert ist, oder etwas vom Cooleren in der letzten Zeit, in der Bibelforschung, war, dass man die Schriftrollen vom Qumran, sogenannte Qumran-Rollen, gefunden hat. Und zwar im 20. Jahrhundert. Man hat dort 200 Bibelabschnitte gefunden, die aus dem 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus stammen. Und somit um 1000 Jahre älter sind als die ältesten Handschriften vom Alten Testament, die man schon gehabt hat. Man hat immer beim Alten Testament gesagt, ja, man ist nicht sicher, wie das überliefert worden ist und haben sie nicht etwas weggenommen, haben sie nicht etwas dazu getan. Es gibt zwei Argumente, die dagegen sprechen. Erstens mal, bei den Juden hat es einen Beruf gegeben, eine eigene Kaste schon fast, die hat geheissen, die Schriftgelehrten, und die haben zur Hauptsache die Bibel kopiert. Also das Alte Testament, Tora etc., Prophetengeschichtsbücher. Die haben die kopiert und die haben das so genau gemacht, dass jedes einzelne Zeichen auf einer Seite definiert war. So ein Schriftgelehrter, so ein Bibelkopierer hätte genau können sagen, wie viele Zeichen das im Jesaja-Buch drin ist. Und man sagt sogar, sie sind so genau gewesen, dass die Besten von ihnen hätten können das Nödel nehmen, durch 3-4 Seiten durchstechen und haben genau können sagen, was auf der anderen Seite an dem Punkt für einen Buchstaben ist. Die haben brutal genau geschafft und Gott hat ihnen das auch anvertraut. Nun gut, das ist ein Wissen, aber noch viel stärker ist das Argument, dass nämlich die Qumran-Rolle, wo auch der Jesaja dabei war, wo man den verglichen hat mit dem Jesaja, den man heute kennt, hat man festgestellt, es ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Einfach 1000 Jahre vorher. Also mit anderen Worten, die Dokumente, die älter sind, bestätigen die neueren. Und das ist natürlich für die bibelgläubigen Wissenschaftler ein riesen Sieg gewesen. Jetzt, wie sieht es im Neuen Testament aus? Ja, zuerst zum Shakespeare, vielleicht das als Vergleich. Vom Shakespeare, der ist ja gestorben 1616, von seinen Schauspielen, die er geschrieben hat, gibt es hunderte von verschiedenen Versionen. Und oft ist das, was sie davon unterscheidet, die einzelnen Versionen, sehr entscheidend im Sinn. Also der Shakespeare ist nicht gut überliefert. Was wahrscheinlich niemand würde anzweifeln und stört auch niemand gross. Aber die Bibel im Vergleich zum Shakespeare ist um ein tausendfach besser überliefert. Vom Neuen Testament gibt es alleine 4000 Abschriften und 13'000 Teile vom NT. Vom AT gibt es 9'000 antike Schriften und von dieser ganzen Fülle, von diesen rund 20'000 Manuskripten, die sehr alt sind, gibt es im Neuen Testament nur rund 20 Stellen, wo man wirklich knobeln muss und überlegen muss, welche stimmt jetzt. Aber selbst bei diesen 20 Stellen, die nicht ganz kongruent sind, handelt es sich absolut um Randaussagen und niemals um den Kern vom Evangelium. Mit anderen Worten, wenn du die Bibel vergleichst mit der gleichen wissenschaftlichen Methode, wie man das kann erwarten, wie man irgendein Geschichtswerk angeht, dann wirst du herausfinden, dass die Bibel in der Überlieferung 100% vertrauenswürdig ist. Vertrauenswürdiger als irgendein anderes Buch aus dem Altertum, das du auf dem Planet finden kannst. Ist das nicht der Hammer? Dann taucht immer die Frage auf, ja, Gott kann doch kein Buch schreiben. Also wir sagen, jedes Wort ist inspiriert von Gott, jedes Wort ist Wahrheit. Jetzt will ich mal das wissen, wer von euch glaubt, dass jedes Wort, das in dieser Bibel steht, tatsächlich von Gott inspiriert ist und geworden ist. Das glauben einige, ja? Das glauben einige. Ist eine gewagte Aussage. Es gibt zwei Schlüsselstellen, die wir zusammen anschauen wollen. 2. Timotheus 3,16 ist eine davon. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Fisch oder Fischstäbli? Fischstäbli. Das Wort, wo heisst, ist von Gott eingegeben. Das Wort, das dort steht im griechischen Urtext, das Wort, das hat es eigentlich gar nicht gegeben vorher. Das heisst Theopneustos. Theo, das verstehen wir, das heisst Gott und Pneustos. Pneu, Luft, von Gott eingehaucht. Theopneustos. Die ganze Schrift ist von Gott eingehaucht. Das ist eine Schlüsselstelle, wo das Neue Testament, der Paulus, der Heiligen Schrift die Autorität gibt und erklärt, warum die Schrift göttlich ist. Sie ist von Gott eingehaucht. Was das genau bedeutet, werden wir nachher noch anschauen, ein bisschen genauer. Eine zweite Stelle, 2. Petrus 2, Kapitel 1, Vers 21. Ich lese da schon ab Vers 20. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass die prophetischen Worte der Schrift niemals von den Propheten selbst stammen oder aus ihrem eigenmächtigen Willen hervorgingen. Prophetisch zu reden. Es war der Heilige Geist, der die Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. Und im 1. Petrus 1,11 hat es auch eine interessante Stelle, wo über die Propheten geschrieben ist, wo das aufgeschrieben haben. Es wurde ihnen gesagt, dass das nicht zu ihrer Zeit ereignen würde, sondern viele Jahre später in eure Zeit. Und nun wurde euch diese Botschaft durch diejenigen verkündet, die in der Kraft des Heiligen Geistes, der vom Himmel gesandt wurde, zu euch gepredigt haben. Und sogar die Engel sehnen sich danach, etwas davon zu sehen. Die Bibelstellen, die wir jetzt hier haben, die bringen ein paar Fakten auf den Tisch. Erstens, die Bibel ist vom Heiligen Geist durch seine Propheten geschrieben worden. Und im Alten Testament sind alle Schreiben Propheten gewesen. Der Mose ist ein Prophet gewesen, der David ist ein Prophet gewesen. Propheten sind sowieso Propheten gewesen. Der Heilige Geist hat sich einen Mensch zubereitet und hat ihm die Schrift eingehaucht. Zweitens, der Heilige Geist hat die Propheten geführt, seinen unfehlbaren Willen niederzuschreiben. Weil wenn der Heilige Geist etwas macht, dann ist es perfekt. Drittens, die Inspiration ist so passiert, dass der Verfasser manchmal selber nicht hat können begreifen, was er eigentlich aufschreibt. Darum heisst es eben im 1. Petrus 1,10, dass Propheten, obwohl sie eine Botschaft gehabt haben, predigt haben und Sachen aufgeschrieben haben, nicht genau gewusst haben, in welche Zeit das dann eigentlich das reinpasst. Also Gott hat über den Intellekt und den Verstand und das Verständnis vom Schreiber aus den Schreiber gebraucht und hat ihnen Wort und Kombinationen und Sätze eingegeben, die sie selber nicht verstanden haben. Gott selber hat die Bibel geschrieben. Er hat die Bibel geschrieben. Total natürlich, übernatürlich. Indem er Propheten erweckt hat und ihnen die Schrift eingegeben hat. Das ist aber nicht irgendwo in Trance passiert, wie wir das vom Koran wissen, dass irgendwie einer hintergekickt hat und nachher hat er angefangen zu schreiben. Irgendwo in einem mechanischen Stadium, gar nicht gewusst hat, was er gemacht hat. Quasi göttliche Eingebung, das Medium, sondern sämtliche Schreiber von der Bibel und Autoren sind bei vollem Bewusstsein gewesen. Und sie haben auch ihre eigene Persönlichkeit können mit reinbringen. Und trotzdem hat es Gott geschafft, seinen Willen zu verkündigen. Es ist vielleicht wie wenn du ein prophetisches Wort hast. Wenn jetzt einer von euch ein Tennisspieler ist und der andere ist ein Computerfreak und Gott fängt an prophetisch zu reden, dann wird Gott die Gedankenwelt vom Tennisspieler brauchen und der wird Szene aus dem Tennismatch gesehen und Gott wird so zu ihm reden. Und beim Computerfreak wird er dann wahrscheinlich über Virus und Harddisk und weiss ich und Netzwerk reden. Aber die Botschaft wird die gleiche sein. Der Heilige Geist braucht die Persönlichkeit vom Schreiber, leitet seinen Willen rein und wacht darüber, dass jedes Wort so aufgeschrieben ist, wie er es wollte. Und darum glaube ich, dass zumindest der Urtext zu 100% Gottes Wort ist, Wort für Wort. Bei den Übersetzungen ist es klar, es sind Übertragungen. Dort ist es am Sinn nach Gottes Wort. Aber was der Urtext beinhaltet, was die ursprüngliche Fassung beinhaltet, vom Daniel, vom Mose, vom Jesaja, vom Hesekiel, von den Paulusbriefen, sind wir der festen Überzeugung, dass jedes Wort von Gott eingegeben ist und jedes Wort mit Sorgfalt platziert worden ist. Obwohl Gott die persönlichen Stärken und Schwächen vom Verfasser berücksichtigt hat. Der Paulus zum Beispiel hat ja da mit seinem Griechisch manchmal ein bisschen Mühe gehabt. Und der Lukas ist total genau gewesen, weil er Arzt war. Das findest du wieder drin. Somit ist klar, dass die Bibel, Gottes Wort, obwohl sie von Menschen geschrieben worden ist, nicht von Menschen kommt, sondern von Gott gekommen ist, aufgeschrieben worden ist und die Überlieferung sehr, sehr genau von Gott überwacht worden ist und du heute ein Buch in der Hand hast, wo du tatsächlich kannst sagen, der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, von den Universen, von allen Universen, hat es irgendwie geschafft, dir seinen Willen kundzutun und sein Wille steht in dem Buch. Das finde ich extrem. Das ist übernatürlich natürlich. Wir drucken die Bibel. Mir fehlen die Bäume fürs Papier. Aber Gottes Wort steht drin. Ist das nicht gewaltig? Immer wenn Gott etwas Grosses tut, dann nimmt er total konventionelle Methoden. Er nimmt irgendeinen normalen Mensch und er fängt an, etwas Geniales zu wirken durch den Menschen durch. Und am Schluss ist es einfach übernatürlich natürlich. Es ist so natürlich, die Bibel, dass sehr viele überhaupt anzweifeln, dass Gottes Wort ist. Weil sie haben irgendwie gedacht, wenn Gott einem Menschen ein Buch schenkt, dann gibt es irgendwie einen Vulkanausbruch, der 3 Tage geht und am Schluss kommt ein goldiges Buch mit einem Fallschirm. Und das ist dann das Wort Gottes. Gott hat es anders gemacht. Er hat wirklich einen Mensch gebraucht. Verschiedene Menschen. Menschen mit Stärken und mit Schwächen. Und hat dir seinen Willen offenbart. Jetzt bitte ich, das Whiteboard, das ist auch schon da. Das ist cool. Ich möchte euch die Frage von der Inspiration noch ein bisschen näher gehen, weil da ist für uns auch extrem viel drin. Frage zum Beispiel, ja, wie ist es denn heute? Warum gibt es heute kein Wort Gottes mehr? Ich meine, wir lesen sehr viele gute, inspirierte Bücher und trotzdem sagen wir nicht, das ist jetzt Gottes Wort, allgemein verbindlich. Andererseits haben auch die Autoren, die die Bibel geschrieben haben, bestimmt noch mehr Briefe geschrieben. Aber die sind ja auch nicht Wort Gottes. Also was ist es denn, was macht es denn aus, dass etwas Wort Gottes ist? Das ist die Frage, die wir lösen wollen. Übrigens, Offenbarung 22, 18 sagt ganz klar und deutlich, dass das Wort Gottes abgeschlossen ist. Zweitletzte Verse der Bibel. Es kommt nichts mehr dazu. Also wird es nicht mehr geben. Die Bibel ist komplett abgeschlossen. Aber warum ist das? Drei Begriffe. Der erste Begriff, also der Gott, der Allmächtige, Ewige, schenkt einem Menschen eine Offenbarung. Offenbarung. Hast du auch schon eine Offenbarung gehabt? Irgendetwas Göttliches erkannt, etwas ist dir enthüllt worden, wo vorher noch nicht bekannt war. Also, es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem in Indien, von einem Geschäftsmann, der einen Traum hat, von einer chemischen Formel. Er hat die chemische Formel aufgeschrieben und hat am Morgen das Zeug angeschaut. Und es ist herausgekommen, dass das eine Formel ist für einen Leim. Aber der Leim hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Und der Leim ist ein riesen Renner geworden. Und der Geschäftsmann, der ja Christ war, hat den ganzen Gewinn von dem Super-Leim hat er investiert in den Aufbau von Hauskirchen, von Bewegung in Indien. Ich habe die Geschichte sehr aus sehr vertrauenswürdigen Quellen gehört. Das ist Offenbarung, liebe Leute. Etwas, was noch nicht da war, ist da. Steht die Leimformel in der Bibel? Nein. Aber es ist Offenbarung. Gott kann sich offenbaren und ich hoffe, dass er sich dir offenbart. Und Gott hat das Bedürfnis, sich zu offenbaren. Er will sich offenbaren. Können wir lang darüber reden. Also Offenbarung. Das ist das Zeichen für die Offenbarung. Gut. Jetzt gibt es aber Leute, die haben eine Offenbarung gehabt, wie zum Beispiel der Hesekiel oder der Johannes. Und die haben die Offenbarung nicht einfach für sich selber genommen, sondern aus dieser Offenbarung ist eine Inspiration entstanden. Inspiration. Die Inspiration ist genau der Vorgang, wo wir im 2. Timotheus 3,16 lesen. Theopneustos. Bei der Inspiration hat Gott die Menschen genommen mit dieser Offenbarung, die er ihnen gegeben hat, und hat ihnen den Auftrag gegeben, das aufzuschreiben. Und währenddem sie die Offenbarung aufgeschrieben haben, hat er über jedes Wort gewacht, das sie aufgeschrieben haben. Das ist Inspiration. Und so ist das Wort Gottes entstanden. Indem das Männer Gottes in dem Fall eine Offenbarung gehabt haben und die unter der Kontrolle vom Heiligen Geist aufgeschrieben haben. Die meisten Leute, die die Bibel geschaffen haben und sie aufgeschrieben haben, haben keine Ahnung gehabt, an was sie überhaupt dran gewesen sind. Da haben wir Geschichtsschreiber gehabt im Alten Testament, die Chroniken aufgeschrieben haben. Die Leute haben keine Ahnung gehabt, dass sie am Wort Gottes schreiben. Selbst der Paulus hat nicht gewusst gehabt, dass er die Bibel schreibt. Aber Gott hat es gewusst gehabt. Und er hat Männer mit einer Offenbarung gebraucht, damit sie das inspirierte Wort Gottes aufschreiben. Der Martin hat es am Anfang gesagt, und das stimmt, wenn man die Bibel vergleicht wissenschaftlich, es ist wirklich das einfachst verständliche Buch, wenn man ähnliche Kaliber nebeneinander anlegt. Das ist so einfach verständlich. Aber das heisst noch lange nicht, dass jeder die göttliche Wahrheit daraus zieht. Wir haben eine Offenbarung, wir haben eine Inspiration und trotzdem ist das Buch wie ein Schneeflöckchen unter Milliarden, wird nicht beachtet, wird weggewischt und niemand hat einen Gewinn daraus. Also braucht es noch etwas Drittes. Und das Dritte ist die Erleuchtung. Erleuchtung. Durch den Heiligen Geist. Epheser 1,18 heisst, der Herr gebe dir erleuchtet die Augen von deinem Herzen, damit du erkennen kannst, zu was du berufen bist. Die Erleuchtung wirkt auch wieder der allmächtige Gott. Wenn du das anschaust, dann wird dir schnell klar, dass das Wort Gottes in einem Kreislauf eingebunden ist. Der Ursprung war eine Offenbarung, die Gott gegeben hat. Dann ist die Inspiration gekommen. Er hat darüber gewacht, dass das aufgeschrieben wird. Aber den Nutzen hast du erst, wenn du erleuchtet bist. Ein mega cooles Wort, gerade wenn es um die Esoterik-Messe geht. Du bist erleuchtet, wenn du die Bibel verstehst. Der Heilige Geist erleuchtet dich. Es ist wie, wenn jetzt das Licht abgeht und es dunkel wird, dann kann ich die Bibel in der Hand haben, aber es ist für mich extrem schwierig, etwas zu lesen, weil ich sehe einfach nichts. Aber sobald das Licht angeht, habe ich eine Erleuchtung. Und ich kann Wort für Wort lesen und ich kann es verstehen und ich kann es anwenden. Halleluja. Da werden wir am Schluss nochmal darauf zurückkommen, weil da ist für dich, da ist der Nugget. Wenn du das anschaust, weißt, wie die Bibel entstanden ist, weißt, dass sie inspiriert ist und weißt, dass Gott möchte, dass du das Wort Gottes verstehst, dann wirst du als erleuchtete Bibel lesen und das wird dich auf ein Level bringen von Weisheit und Verstand, wo man dir gar nie zutrauen würde. Also ich kann das selber gut sagen, weil gerade zum Beispiel der Linguist, wo man nachher dafür sammelt, nach meiner zweiten, dritten Predigt, die er mich gehört hat, hat er gesagt, komm, Hans, jetzt weiss ich ganz sicher, dass du von Gott inspiriert bist. Weil so gescheit kannst du gar nicht sein. Hat er mir gesagt. Das war sicher ein riesen Kompliment. Ich konnte euch darlegen, hoffe ich, in Windeseile, aber dennoch hoffentlich fundiert, dass erstens die Bibel korrekt überliefert worden ist. Zweitens konnte ich hoffentlich euch erklären, wie die ganze Sache mit der Inspiration funktioniert. Und die dritte Frage, die wir noch anschauen wollen, ist, wer hat denn das jetzt zusammengestellt? Es ist auch im Vorwurf, wo man macht oder wo man fest hört, so ein Vorbehalt, wo zum Teil tief in den Leuten sitzt, die irgendwo mal eine Sendung gesehen haben oder so im Fernsehen. Nämlich, dass der Vatikan die wichtigsten Teile der Bibel versteckt hat und drauf hockt. Und kein Mensch weiss, wo die stecken. Und man hat keine Ahnung, wie man an die herankommt. Aber wenn man sie wüsste, wenn man sie hätte, die fehlenden Teile, dann würde alles ganz anders aussehen. Das ist ein riesen Humbug. Stimmt wirklich nicht. Ich will euch das erklären mit dem Kanon. Allerdings da gehe ich relativ zügig durch, wie auch schon vorher. Werdet möglicherweise, im Sinn von Mr. Betty Bosser, werden wir vielleicht noch einen kleinen Tag haben zum Kanon. Aber für euch, grundsätzlich, dass ihr eine Ahnung habt, der Kanon ist nicht von Menschen ausgewählt worden eines Tages. Also so, wie wir jetzt das Alte Testament haben, das ist im Jahr 400 vor Christus, sind 24 von diesen 36 Büchern, die wir hier haben, unumstritten gewesen. Zum Teil ist die Zählung auch noch anders. Erster Buch, zweiter Buch, Chroniken, zum Teil ist es ein Buch, zum Teil sind Propheten zusammengefasst gewesen. Aber ich würde mal sagen, gut 4/5 vom Alten Testament, wie wir es so kennen, ist 400 vor Christus bereits beleidigt gewesen, dass man es so hat. Im Jahr 397 nach Christus ist das Neue Testament so beleidigt, anerkannt mit diesen 27 Büchern, wie wir sie heute haben. Im Jahr 397. Das war ein Konzil. Jetzt wird oft auf Vorwand gemacht, dass damals in der kirchenpolitischen Wirre die Bischöfe zusammengekommen sind, schon recht abgefallen vom ursprünglichen Evangelium und anfangen zu sortieren haben, das Buch wollen wir, das wollen wir nicht, das wollen wir und das wollen wir nicht. Das ist nicht so. Jedes Mal, wenn ein Konzil da war, und ein Kanon, was übrigens Richtschnur heisst, Maßstab, bestätigt worden ist, dann ist es eben nicht eine Auswahl gewesen, sondern es ist eine Bestätigung gewesen, das Akzeptieren von dem, was eh schon klar gewesen ist. Bereits im Jahr 150 haben wir vom Neuen Testament Listen, die sich sehr, sehr eng an die Schriften anschmiegen, die wir hier im Neuen Testament haben. Das Konzil hat jeweils einen bestätigenden Charakter gehabt. Es hat eine Zeit gebraucht, um die Bücher, die wirklich die göttliche Autorität haben, die Kriterien, die ich nachher noch nennen werde, rauszuschälen, um zu sagen, das Buch ist dabei und das Buch ist nicht dabei. Die einen von euch wissen, dass sogenannte Apokryphen existieren. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Die katholische Kirche hat Apokryphen als Wort Gottes anerkannt. Zum Beispiel den Makkabäerbrief oder Jesus Sirach. Wo der Luther sagt, das sind gute Bücher zum Lesen, ist aber nicht Wort Gottes, sagt er. Im Neuen Testament gibt es den Brief Hermas, es gibt das Thomas-Evangelium, es gibt jenste Schriften, die sich an dem Strom, an dieser Bewegung vom Neuen Testament von Jesus Christus angeschlossen haben und auch ihre Schriften vorgebracht haben. Jetzt, was sind Kriterien, damit ein Wort, damit ein Buch in die Bibel gekommen ist? Erstens mal, Es muss ein prophetisches Buch sein mit göttlicher Autorität und sie müssen von Gott inspiriert sein. Anhand vom Neuen Testament bedeutet das, dass im Neuen Testament nur Schriften zu finden sind von Leuten, die entweder von Jesus persönlich berufen worden sind, wie zum Beispiel ein Paulus oder ein Matthäus oder ein Johannes, oder die von den berufenen Aposteln autorisiert worden sind, wie zum Beispiel ein Lukas. Dort ist der Qualitätscheck drin. Es gibt jenste Schrift, die man anschwirrt mit Pseudonym, wo ein Schreiber eine Weisheit aufgeschrieben hat. Die kann sehr gut sein. Das kann sein wie ein gutes Buch, das du heute kaufst. Aber er hat das nicht im Auftrag von Gott gemacht, in dem Sinn zum Bibelschreiben, sondern hat einfach seine Offenbarung aufgeschrieben, aber nicht inspiriert. Und hat dann sich einen Namen gegeben, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Zum Beispiel eben das Thomas-Evangelium. Der Autor vom Thomas-Evangelium, der hat sich den Namen Thomas gegeben. Damit man könnte meinen, ah, das ist jetzt also der Thomas, der auf Indien ist und so weiter und so fort. Deshalb ist die Auswahl vom Neuen Testament sehr, sehr klar definiert. Und was auch wichtig ist, nebst dem, dass der Autor bekannt ist, bereits autorisierte Bücher zitieren die anderen. Du findest im Neuen Testament bis auf wenige Ausnahmen Zitat aus dem ganzen Alten Testament. Und so tut sich die autorisierte Schrift von Gott gegenseitig die Empfehlung geben, dass das Wort Gottes ist. Also, ihr seht auch beim Kanon, es ist nicht einfach eine willkürliche Sache gewesen, sondern auch da hat der Heilige Geist darüber gewacht, wie bei der Inspiration. Die Kirchenväter haben sich wirklich tiefer auseinandergesetzt, welche Schrift ist von Gott und welche nicht. Aus einem einfachen Grund. Irgendwann ist Verfolgung losgegangen und es hat geheissen, jeder, der das und das Buch hat, muss sterben. Und niemand hat ja wollen für ein Buch sterben, das gar nicht göttlich ist. Also haben sich schon irgendwann mal Gedanken machen, was ist wirklich göttlicher Charakter und was ist einfach eine menschliche Offenbarung. So viel zum Kanon. Wenn wir das anschauen, mir ist es einmal so gegangen, dann komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus, dass uns Gott ein Buch gegeben hat, wo er seinen Willen drin offenbart. 2. Timotheus 3,16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Denn durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Ich find's der Hammer, dass du die Möglichkeit hast, Gottes Willen zu lesen. Ich find's der Hammer, dass wenn du dich Jesus Christus anvertraust und den Heiligen Geist einladest beim Bibellesen, dass du die Möglichkeit hast, mit einer Erleuchtung Sachen zu lesen, wo Gott vor 1000 Jahren, vor Hunderten von Jahren einen von seinen Propheten eingegeben hat, ihn inspiriert hat, damit die Wahrheit in dir neu lebendig wird. Das ist so cool. Jesus wird das lebendige Wort genannt. Der Logos. Und darum ist sein Wort Bibel auch lebendig. Und das ist ja unser grosses Ziel von dem Monat, wo wir mit den Lehrern reingehen. Dass wir wachsen in dem Lebensstil und das Buch der Bücher, die Bibel, in uns ihnen genau den Effekt hat. Nämlich, dass wir sie mit erleuchteten Augen lesen. Und ich kann euch sagen, liebe Leute, wenn die Botschaft, die ich jetzt habe, vor euch, vor einer kleinen Gruppe von Menschen, wenn die weltweit ausgestrahlt wird und glaubt würde, das würde die Welt total verändern. Weil wir hätten eine verbindliche Richtlinie, wie wir leben sollen. Und wir hätten die Gewissheit, dass Gott zu uns redet. Viel zu wenig Erleuchtung ist da. Und darum glaube ich auch nicht, dass eine Bibellektüre langweilig werden kann. Oder dass man irgendwann einmal alles gelesen hat. Selbst ein Hundertjähriger hat die Bibel nicht nie ausgeschöpft. Nie. Weil die Erleuchtung ist immer wieder neu. Gott redet immer wieder neu durch sein Wort durch. Weil er hat alles, was er hat, da reingelegt. Damit du es rausnehmen kannst. Und ich will dir die Vision ins Herz hineinlegen. Dass das Buch, wo bei dir zu Hause ist, auf dem Nachttisch oder auf dem Büchergestell oder irgendwo, dass das Buch zu dir will reden. dass Gottes Plan ist, dass er ihn fühlen kann mit seinem Wort. Dann wird der Heilige Geist dazukommen, der Glaube wird dazukommen und wir werden die Welt erreichen mit der Botschaft von Jesus Christus, mit der Liebe von Gott. Wir werden jetzt in eine Zeit vom Worship hineingehen und ich schlage jetzt einfach mal noch den Psalm 119 auf und lese ein paar Vers aus dem Psalm, wo die Bibel verherrlicht, wo das Wort Gottes verherrlicht. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt? Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht, nun lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich will dich loben, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Alle deine Gesetze, die du uns gegeben hast, sage ich laut auf. Ich habe mich über deine Weisungen mehr als über großen Reichtum gefreut. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Ich will mich an deinen Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Ich werde jetzt für uns alle beten, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns auf eine neue Art und Weise den Inhalt vom Königs im Buch entschlüsselt. Denn das wird die Welt revolutionieren. Wie schon soll die Wahrheit reinkommen, die Welt, wenn nicht durch uns, die sein Buch lesen, verstehen und erleuchtet sind. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Buch gegeben hast. Du hast übernatürlich, natürlich deine Wahrheit offenbart und wir haben sie in der Hand, wir können sie in die Hand nehmen. Wir können darauf schlafen, wir können sogar essen, wenn wir wollen. Und wir können auch darin lesen. Danke für dein Wort. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt für alle, die da sind, Herr, für alle, die sich danach sehnen, dass du uns erleuchtete Augen vom Herzen gibst, wenn wir dein Buch aufschlagen. Dass es lebendig ist und zu uns reden tut. Dass das prophetische Wort bei uns ankommt und genau das kann auslösen für das, was du an Propheten eingegeben hast. Warum du dich offenbart hast und warum du ihn inspiriert hast. Ich preise dich, Jesus, wir ehren dich. Wir ehren dich für das Buch, das du uns gegeben hast. Sei gesegnet im Bibellesen. Sei gesegnet im Wort Gottes forschen und seinen Willen suchen. Halleluja. Amen.